Ach Gott, wie manches Herzeleid begegnet mir in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber dieser Satz, er schwingt nach. Er beschäftigt mich nun schon seit einigen Tagen. Ich gehe mit ihm um. Und immer wieder geht er mir durch den Kopf. Ach Gott, wie manches Herzeleid begegnet mir in dieser Zeit. Dieser Satz spricht von einer Zeit des Leidens. Er spricht von einer Zeit, in der Menschen leiden, vielleicht auch von einer Zeit, an der Menschen leiden. Was für eine Zeit? Vielleicht einer Zeit wie dieser Zeit. Diese Zeit, die wir miteinander teilen, diese Zeit, die geprägt ist von einer globalen Pandemie eines Ausmaßes, das wir bislang in dieser Form noch nicht kannten. Und in der Tat, in dieser Zeit wird gelitten, viel gelitten, in Krankenhäusern, wo Menschen sterben, in Krankenhäusern, wo Menschen krank da niederliegen, in den Familien, die vielleicht ihren Liebsten oder ihre Liebste verloren haben. Aber man kann auch an dieser Zeit leiden. Man kann daran leiden, wie es eine hochindustrialisierte, hochkomplexe Gesellschaft nicht schafft, einer solchen Krise couragiert und mutig zu begegnen. Man kann darunter leiden, dass es uns nicht gelingt, mit unserer Technik, unserer Wissenschaft, unserer Ökonomie wirklich Antworten auf diese Pandemie zu finden, die zukunftsweisend sind, die es uns erlauben würden, diese Krise als eine Chance zu sehen. Man kann darunter leiden, dass wir immer noch in Konventionen gefangen sind, in Denkbahnen, die uns letztlich nicht in die Zukunft gehen lassen. Ach Gott, wie manches Herzeleid begegnet mir in dieser Zeit. So bin auch ich versucht, das eine oder andere Mal zu seufzen. Hier spüre ich eine Resonanz mit dieser ersten Zeile unserer Kantate, aber auch nur mit dieser. Warum? Weil dieser erste Satz adressiert ist an dasjenige, wovon er spricht, nämlich an das Herz. Diesen ersten Satz kann ich fühlen. Was danach kommt, ist nicht mehr an das Herz adressiert, sondern an den Kopf oder genauer noch an den Willen. Plötzlich dominieren ganz andere Worte den Text dieser Kantate. Da ist die Rede von Worten wie ich soll, ich muss, ich darf. Da wird davon gesprochen, dass es um das Zwingen geht oder um das Wollen. Da berichtet das Subjekt dieser Kantate von einem inneren Kampf, von einer inneren Zerrissenheit zwischen dem inneren Konflikt, zwischen dem, was man einem alten theologischen Sprachspiel nach den Kampf zwischen Geist und Fleisch nennt. Und so wundere ich mich auch nicht, dass dann auf den Seufzer der ersten Strophe in der zweiten ein ganz anderes Thema folgt. Hier geht es eben nicht mehr um das Herzeleid, das einem in dieser Zeit begegnet, sondern es geht um die innere Schwierigkeit eines Subjektes, das diesen Kampf mit Fleisch und Blut auszutragen hat, bis dahin, dass der Sopran dann zuletzt klagt, das Fleisch ist schwach, doch will der Geist. Statt also von dem Herzeleid zu reden, das einem Menschen in einer konkreten Zeit, in einer konkreten Situation begegnet, ergeht sich die Kantate fortan in selbstbezüglichen Reflexionen eines gläubigen Subjektes. Und damit endet dann auch die Resonanz meines fühlenden Herzens. Aber zugleich wird diese Kantate interessant. Interessant für den Philosophen, der heute Abend vor Ihnen steht. Denn diese Kantate erlaubt uns einen Blick in die Entstehungszeit des Menschenbildes, nach dem wir Menschen uns auch heute noch interpretieren und deuten. Diese Kantate verrät uns etwas darüber, wer wir sind, wie wir uns selber sehen und wie wir uns zur Welt verhalten. Und zwar jetzt und hier, heute und in dieser Zeit. Eines müssen wir uns klar machen. Die Art und Weise, wie wir denken, ist alles andere als selbstverständlich. So wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt einrichten und organisieren, ist dies das Produkt einer langen und verschlungenen Geistesgeschichte, die sich rekonstruieren lässt. Eine Geistesgeschichte, in deren Verlauf sich ein besonderes Menschenbild durchsetzte, nach dessen Maßgabe wir heute immer noch leben, nach dessen Maßgabe wir die Welt eingerichtet haben mit ihrer Technik, ihrer Wissenschaft, ihrer Ökonomie und ihrer Politik. Man hat dieses Menschenbild, dessen Genealogie, dessen Entstehung wir hier quasi in Nutze verfolgen können, entweder den Homo Faber oder den Homo Economicus genannt. Je nachdem, ob man eher seine Technikversessenheit oder seine Egozentrik in den Vordergrund rücken möchte. Ja, dieses Menschenbild des Homo Economicus und des Homo Faber steht gerade im Begriff, noch eine weitere Drehung zu machen und noch einmal weiterentwickelt zu werden zu dem, was der israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari den Homo Deus genannt hat, dessen großes Projekt ist, wenn wir Harari folgen, sein wird, den Tod zu überwinden, Kraft unserer Technik und Kraft unseres Wissens. Doch Homo Deus, Homo Economicus und Homo Faber, also diese Menschenbilder, nach deren Maßgabe wir unsere heutige Welt entworfen haben, wurden überhaupt nur möglich, weil sich im Fahrwasser der Reformation des 15., 16. Jahrhunderts eine Idee durchsetzt, eine neue Idee, nämlich dass der Mensch ein autonomes Subjekt ist, das Kraft seines Willens sich die Welt gestalten kann, dass Kraft seines Willens Herr über sich und über die Welt sein kann. Ja, vor allen Dingen ein Subjekt, das Kraft seines Willens zum Glauben, es in der eigenen Hand hat, darüber zu entscheiden, ob nach seinem Ableben ihm die ewige Verdammnis droht oder ob es in den Kreis der Seligen im Himmel aufgenommen wird. Unsere Kantate nun versetzt uns in die Kindheit dieses Menschenbildes. Man hört da noch, wir hatten es auch vorhin in der Einführung gehört, man hört noch späte Nachklänge, einen Nachhall des Mittelalters, der mittelalterlichen Christusmystik, die in diesem Lied nachschwingt. Aber spätestens vom Mittelteil an dominiert die Selbstreflexion eines Subjektes, das sich im Dreieck von Wollen, Sollen und Dürfen entwirft und dabei seine Identität darin findet, dass es diesen inneren Konflikt zwischen Geist und Fleisch auszutragen hat. Charakteristisch für dieses neuzeitliche oder frühneuzeitliche Menschenbild, das wir hier in seinen Grundkonturen erkennen können, ist seine Fokussierung auf den Tod. Das ist ein sehr reformatorisches Thema, was schon Martin Luther ins Gespräch gebracht hat, als er in seiner Wittenberger Fastenpredigt die Gläubigen wissen ließ, ich zitiere, wir sind allesamt zu dem Tod gefordert und keiner wird für den anderen sterben, sondern jeder in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. Mit diesem reformatorischen Gedanken gerät der Tod zu einer Art Memento Mori, das den Gläubigen in die volle Verantwortlichkeit für sein eigenes Leben und sein eigenes Seelenheil ruft. Nun gilt es, wie es in unserer Kantate heißt, Höllenangst und Pein zu bezwingen. Nun gilt es, den Namen Jesu zu nennen, um die Schrecknisse des Herzens in einen, Zitat, rechten Freudenhimmel zu verwandeln. Einen rechten Freudenhimmel, ich bleibe beim Text der Kantate, der des Todes Furcht, des Grabes Schrecken stillet und die Brust mit Freudigkeit erfüllet. Und deshalb ist es dann auch nur ganz konsequent, dass das gläubige Subjekt, das sich hier in dieser Kantate ausspricht, im fünften Satz bekennt, ich zitiere, wenn Sorgen auf mich dringen, will ich in Freudigkeit zu meinem Jesu singen. Mein Kreuz hilft Jesus tragen, drum will ich gläubig sagen, es dient zum Besten alle Zeit. Gleich zweimal bekennt das Subjekt hier, dass es will. Es will den Freudenhimmel, es will die Freudigkeit, es will den Trost, es will die Rettung. Und es verlässt sich in diesem unbedingten Wollen auf eine theologische Theorie, die genau diesen Willen erfordert und genau an diesen Willen appelliert. Welche Theorie? Ich zitiere noch einmal die Kantate. Da du der ganzen Welt zum Trost gekommen und unser Fleisch an dich genommen, so rettet uns dein Sterben vom endlichen Verderben. Was heißt das? Das heißt, als ein sterbliches Subjekt, als ein Mensch, der immer die Perspektive seines eigenen Todes vor sich hat, sieht sich der Gläubige in der Pflicht, seinen Trost und seine Rettung von nichts und niemand anderes als alleine von Jesus zu erwarten. Solo Christo, sola scriptura. Das sind die großen reformatorischen Prinzipien. Warum? Weil ihm verheißen ist, dass ihm beides zuteil wird. Also Trost und Rettung, sofern er sich auf diese Rettung verlassen will. Es ist immer wieder der Wille, der im Zentrum dieses Menschenbildes steht. Und tatsächlich wächst aus dem Willen zur Rettung durch Jesus, dem gläubigen reformatorischen Subjekt, der erhoffte Trost in seiner Höllenangst und Pein. Aber haben Sie es gemerkt, meine Damen und Herren, das alles ist eine rein kognitive Operation, die das gläubige Subjekt hier in sich selbst vollzieht. Es findet Trost und Rettung in sich selbst, in seinem Willen zum Glauben und in seinem Willen zur Rettung. Und diese Selbstbezüglichkeit, das ist der Punkt, auf den ich hier hinaus möchte, diese Selbstbezüglichkeit ist das Kennzeichen dieses neuen Menschenbildes, das sich unter dem Einfluss der Reformation im 17. und 18. Jahrhundert in Europa herausgeschält hat und das durch unsere Kantate hindurchklingt. Der Mensch sieht sich nunmehr allem voran als ein wollendes Subjekt, das Kraft seines Willens zum Glauben sich gleich gegen zwei Gegner behaupten kann. Gegen Not und Mangel, wovon am Ende der Kantate die Rede ist, die es in Reichtum zu verwandeln trachtet. Und auf der anderen Seite versucht es sich gegen des Todesfurcht und Grabesschrecken zu behaupten, die es, und die Formulierung ist interessant, in einen Freudenhimmel kehren muss. Dabei aber, und das ist nun der Grund für das Herzeleid, von dem in der ersten Zeile die Rede war, dabei aber steht dem Willen das Fleisch im Wege. Die irdische, physische Verfassung des Menschen mit ihren Trieben, Affekten und Leidenschaften. Und dieser Umstand nun verursacht Herzeleid. Wirklich Herzeleid? Man sollte eigentlich eher erwarten, dass es dem Subjekt Kopfschmerzen bereitet, denn dieser Konflikt spielt sich ja im Kopf ab und eigentlich gerade nicht im Herz. Deswegen muss man schon fragen, ist das, wovon der Mittelteil der Kantate handelt, wirklich das Herzeleid, von dem die erste Zeile spricht? Ist es das Herzeleid, das einem Menschen in dieser konkreten Zeit begegnet? Ist es ein wirklich gefühltes Leiden, das aus der Verbundenheit des Herzens mit dem, was uns begegnet, erwächst? Entsteht es tatsächlich aus Mitgefühl? Oder ist es nicht doch vielleicht vielmehr das hausgemachte Leid eines Subjektes, das um seine eigene persönliche Rettung bangt, das auf seinen Trost bedacht ist, ja streng genommen, das um sich selber und seinen persönlichen Vorteil kreist und das sich deswegen auf seinen Heiland verlassen will, aber dabei feststellen kann, dass es nicht so kann, wie es gerne wollte. Dieses selbstbezügliche, auf sich selbst fokussierte, reformatorische und dann neuzeitliche Subjekt findet Leid und Trost in seinem Herzen, sondern ausschließlich in seinem Kopf. Und deshalb, meine Damen und Herren, endet meine Resonanz mit dem Text dieser Kantate, mit der Musik ist es ein bisschen anders, aber mit dem Text dieser Kantate bereits bei Vers 2. Bis dahin rührt die Kantate mich im Herzen an. Aber was danach kommt, ist eigentlich nur noch Theorie. Oder sagen wir, es ist Theologie. Und verhängnisvollerweise ist es, wie sage ich das am besten, schlechte Theologie. Warum schlechte Theologie? Weil diese Theologie genau das Menschenbild hervorgebracht hat und damit auch eine Welt hervorgebracht hat, die mir hier und heute in den Zeiten einer globalen Pandemie Herzeleid bereitet, die mich verzweifelt sein lässt an dieser Selbstbezüglichkeit des neuzeitlichen modernen Menschen, von dem man doch gerade glauben sollte, dass in einer Zeit der Pandemie wir eigentlich einmal ermutigt werden müssten, aus unserer Trance aufzuwachen, unsere Egozentrik und Selbstbezüglichkeit hinter uns zu lassen, um einen neuen Sinn für unsere Zugehörigkeit zu gewinnen, für unsere Zugehörigkeit zu anderen Menschen, für unsere Zugehörigkeit zur lebendigen Welt, zum Kosmos oder wie immer man es nennen möchte. Es wäre eigentlich an der Zeit, dass wir ein neues und ein anderes Menschenbild ausprägen. Ein Menschenbild, das uns als Wesen der Zugehörigkeit und Verbundenheit profiliert und eben nicht als die selbstbezüglichen Egoisten der Neuzeit, die immer nur um ihr eigenes Seelenheil, um ihren eigenen Vorteil kreisen. Nein, wir verhalten uns heute immer noch in leicht modifizierter Weise so wie das Subjekt dieser Kantate. Wir fürchten uns vor Not und Mangel. Wir sind getrieben von des Todes Furcht und Grabes Schrecken. Wir verlassen uns allem voran auf unser Wollen, auf unseren Willen, auf unser Können. Wir lassen uns dabei auf Verheißungen ein, denen wir vertrauen wollen, selbst dann, wenn wir sie nicht verstehen. Natürlich, anders als das Subjekt unserer Kantate, richten sich diese Verheißungen und Hoffnungen nicht auf Christus allein. Es ist kein gläubiges Subjekt mehr, sondern ein durch und durch säkularisiertes Subjekt, das seine Hoffnung anstatt auf Christus, auf die heilige Dreifaltigkeit der Politik, der Ökonomie und der Technik bzw. Wissenschaft setzt. Aber wir stellen fest, dass uns auch diese nicht wirklich retten können. Und wir setzen unsere Hoffnung nicht auf den Willen zum Glauben, sondern wir setzen unsere Hoffnung auf den Willen, dass wir, wenn wir nur genug wollen und es nur genau richtig machen, unser eigenes Leben voll und ganz in die eigene Hand nehmen können, dass wir unseres Glückes Schmied sein können, wenn wir denn nur die richtige Methodik, die richtige Technik oder die richtige Rezeptur für ein gutes, glückliches und gelingendes Leben gewonnen haben. Ja, ganz so wie unser Subjekt der Kantate glauben auch wir immer noch, wir müssten unser Fleisch zwingen, damit es den Freudenhimmel, weil es den Freudenhimmel haben muss. Was sind das für merkwürdige Vorstellungen? Wenn das Subjekt unserer Kantate sich von seinem Glauben die Errettung verspricht, so versprechen wir uns von unserer Technik, von unserer Wissenschaft, von unserer Wirtschaft letztlich ein kleines irdisches Glück. Strukturell also, und das ist der Punkt, den ich Ihnen gerne heute Abend deutlich machen möchte, hat sich an unserem menschlichen Selbstverständnis seit dem Jahre 1725, in dem Bachs Kantate zum ersten Mal aufgeführt wurde, nichts oder jedenfalls nicht viel verändert. Wir sind noch immer in Selbstbezüglichkeit gefangen. Und das ist nicht dadurch besser geworden, dass wir unseren Beistand für unsere Rettung oder unsere Erlösung nun nicht mehr in Christus suchen, sondern vielmehr in, ja worin eigentlich? Vielleicht in Experten oder etwas in der Art. Meine Damen und Herren, ich glaube, das Ganze ist tragisch. Und zwar ist es deswegen tragisch, weil unsere Selbstbezüglichkeit uns daran hindert, den Weg einzuschlagen, der uns wirklich helfen, ja, der uns vielleicht sogar wirklich retten könnte. Nämlich genau den Weg, von dem die erste Zeile unserer Kantate spricht. Wie heißt es doch? Ach Gott, wie manches Herzeleid, und jetzt Achtung, begegnet mir. Wann? In dieser Zeit. Sie haben es gehört, ich habe das begegnet betont. Das Herzeleid, von dem diese Kantate spricht, ist das Ergebnis einer Begegnung. Es ist eben nicht das Produkt einer selbstbezüglichen und am Ende egozentrischen Sorge um das eigene Wohlergehen oder Seelenheil, sondern es ist das Ergebnis einer Begegnung mit der Welt, und zwar einer fühlenden Begegnung, einer Begegnung, die uns im Herzen berührt. Was für eine Begegnung könnte das sein? Es könnte die Begegnung mit einer zunehmend zerstörten Natur sein. Aber es kann natürlich auch die Begegnung sein mit all den mutlosen Menschen, die infolge der Covid-Pandemie ihre Zukunftshoffnung, ja vielleicht ihre Sinnperspektiven eingebüßt haben. Oder es könnte die Begegnung mit den jungen Menschen sein, die sich in dieser pandemischen Zeit um ihre Jugend betrogen sehen. Mir fallen viele Beispiele ein. Ich möchte Sie aber damit nicht langweilen. Aber nicht nur das, um vielleicht das noch zu ergänzen. Auch das Leiden an dieser Zeit, von der ich anfangs sprach, muss hier Erwähnung finden. Das Leiden an empathiefreien Politikern oder das Leiden an den saturierten Nutznießern dieser Krise. All das kann einem ein authentisches und echtes Herzeleid verursachen, wenn man offenen Geistes, offenen Auges und offenen Herzens bereit ist, der Welt zu begegnen. Ja, ich glaube, wer achtsam durch die Welt geht und nicht meint, Er müsse in seinem Herzen stets einen rechten Freudenhimmel finden, als ob es einen Zwang zur Freude und zum Optimismus gäbe. Nein, wer wirklich achtsam durch die Welt geht und offen ist für das, was in dieser Welt geschieht, der wird reichlich Anlass finden, Herzeleid zu empfinden. Aber das ist gut so. Das ist gut so, weil dieses Herzeleid uns aus dieser Selbstbezüglichkeit befreien kann, von der ich sprach. Weil dieses Herzeleid uns zurückbinden kann an das, was wir nicht selbst sind, an das Sein dieser Welt, an das lebendige Sein dieser Welt. Gerade dieses Herzeleid kann uns neuerlich unsere Verbundenheit mit anderen Menschen und mit der Natur zu Bewusstsein bringen. Und auf diese Weise das zunehmend unheilvolle Selbstverständnis des modernen Menschen sprengen. Ja? Dieses Herzeleid könnte zur Quelle einer neuen Rückbindung, auf Lateinisch Religio, des Menschen an das lebendige Sein dieser Welt werden. Es könnte zur Quelle eines neuen Menschenbildes werden, das sein Zentrum nicht länger im selbstbezüglichen Willen, sondern im fühlenden Herz des Menschen hat. Eines Menschen, der die Begegnung sucht, die Begegnung mit der Welt. Martin Buber, der große jüdische Religionsphilosoph, hat einmal gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Dieser Satz könnte das Credo eines künftigen Menschen sein. Ach Gott, wie manches Herzeleid begegnet mir in dieser Zeit. Und das, meine Damen und Herren, ist gut so.